Idee, das wäre eigentlich eine Sache für dich, Spindler. Dann war auch keine schlechte Idee gewesen. Und wir haben auch lange drauf trainiert. Dann habe ich mir die Füße richtig blutig gelaufen, weil wir mussten einen Militärmarsch mitmachen, mit Sturmgepäck und mit Gewehr. Und es war nicht so der Reise. Und dann habe ich mir im Frankenwald die Füße blutig gelaufen und dann konnte ich es leider nicht mitmachen. Ansonsten hätte ich es gerne mitgemacht, aber auf jeden Fall habe ich festgestellt bei der ganzen Sache schon im Vorfeld, bei den 35 Kilometer Leistungsmärschen, die man machen musste mit unserem 14 Kilo Gepäck und unserem Gewehr. Das war immer so eine Sache gewesen. Es war echt eine Herausforderung und auch Sache des Durchhaltens. Und die eine Sache war gewesen, ich musste dann die ganze Gruppe musste ich leiten in der damaligen Zeit. Und dann habe ich noch, ich war der Einzige gewesen, der Munition dabei hatte, um halt meine Kameraden zu beschützen, falls jemand, falls so ein ganzer böser Typ kommt und ihnen das Gewehr wegnehmen möchte. Ne? Und ich musste immer vorne laufen. Das war das Härteste gewesen. Und damals, weiß ich noch, da habe ich mit Jesus überhaupt nichts am Hut gehabt. Das war mir alles so egal gewesen. Wie gesagt, ich war auch Christ, weil ich zur evangelischen Kirche dazugehöre, getauft, konfirmiert, sogar kirchlich getraut und Kinder noch taufen lassen. Aber sonst war ich halt ein guter Deutscher. Sonntags, am Weihnachtsabend mal in die Kirche und das war's gewesen. Ne? Und irgendwie jetzt, wenn ich zurückschaue, hat all das, diese ganzen Anstrengungen haben echt eine Parallelität auch zum Leben mit Jesus, als ich mit 24 Jahren zum Glauben kam an Jesus Christus. Das hat sich einfach so zugetragen, dass ich habe in einem Fußballclub Fußball gespielt und habe dann mit jemandem zu tun gehabt, der konnte mich nicht leiden, ich konnte ihn nicht leiden und so haben wir eigentlich nie was miteinander gesprochen, bis dann mal an einem Sonntagnachmittag ich an seinem Haus vorbeilief und er herauskam und mich ansprach und sagte, Mensch, wie geht's da eigentlich? Und als guter Deutscher geht's uns ja immer gut. Sehr gut. Bravo, ihr seid gute Deutsche. Und so einer war ich auch gewesen, ne? Und sagte auch, mir geht's gut. Und dann sagt er und fängt das Reden an und sagt, Mensch, er ist jetzt Christ geworden. Da dachte ich, Spitze, das fehlt mir jetzt gar noch, dass ich einen Sektierer treffe. Ne? Er ist Christ geworden. Ich bin ja auch Christ, habe einen Bibelvers zur Konfirmation auswendig gelernt und ein Lied. Ne? Wir haben in Bayern haben so eine Prüfung immer, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber die fand da statt und dann musste man was auswendig lernen. Und es war bei mir so, und ich dachte, all diese Dinge, die machen mich zum Christen. Und er hat mich eingeladen und sagt, er ist Christ geworden, als er bei einem Bibelabend saß, wo unser Pfarrer, also aus der Gemeinde, aus der ich kam, einfach den Abend hielt und da ist er Christ geworden. Und weil der Pfarrer ihn fragte, ob er nicht endlich Christ werden möchte, und dachte, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und dann hat er mich auch noch zu so einem Bibelabend eingeladen. Und weil er nicht weit weg wohnte von uns, dachte ich, okay, die Höflichkeit, gehe ich halt mal vorbei, dann geht er mir hinterher auch nicht mehr auf die Nerven, weil ich dort war. Und an dem Abend, als ich weiß noch ganz genau, es war nach dem Fußballtraining, und dann bin ich in das Haus rein, in dem die Leute sich getroffen haben, da habe ich gemerkt, die Leute haben das, wonach ich immer gesucht habe in meinem Leben. Das habe ich ganz genau gewusst. Irgendwie, ich hätte es nie mit Worten beschreiben können, nach was ich suche. Habe ich nicht gewusst. Ich hätte nie sagen können, es ist Gott, nach dem ich suche. Ich hätte nicht sagen können, es ist Jesus Christus, gar nichts. Ich habe einfach immer ab und zu mal so eine Leere in meinem Herzen verspürt. Und die habe ich versucht, mit irgendwelchen Sachen zu füllen. Ich wollte mal klasse Fußballer werden, dann wollte ich mal klasse Koch werden, dann wollte ich mal guter Soldat sein und dann wollte ich mal dies und wollte mal jenes im Leben. Und dann wollte ich mir mal meinen Frust einfach wegtrinken und meinen Frust einfach mal wegleben und meinen Frust einfach mal wegfeiern. Und meinen Frust einfach mal mit verschiedenen Religionen stillen. Und so habe ich mich auch mit manchen Dingen beschäftigt. Aber an dem Abend habe ich gemerkt, die Leute haben das, wonach ich eigentlich immer gesucht habe in meinem Leben. Bevor ich noch jemanden traf von ihnen und habe mich reingesetzt, habe zugehört, jede Menge Mist erzählt, sagten die Leute dann hinterher. Die Frau von dem Hauskreisleiter hat dann zu ihrem Mann gesagt, lade ihn niemals wieder ein. Ne? Vielleicht sagen auch manche dann hinterher zum Friedemann, lade ihn nie mehr wieder ein. Macht nichts, ich war da und habe es genossen. Aber wisst ihr, an dem Abend, der Mann hat mich wieder eingeladen. Und ich bin aber nicht mehr hin, weil ich wusste, das fordert eine Entscheidung von meinem Leben. Das habe ich sofort gespürt an dem Abend. Es fordert die Entscheidung, dass ich Jesus Christus Herr sein lasse in meinem Leben. Es reicht nicht, dass ich Kirchenmitglied bin und legitimiert bin, dass mich halt dann später jemand traut. Und dass ich dann später Pate werden darf, weil ich konfirmiert bin. Sondern, dass es eine persönliche Entscheidung zu Jesus Christus fordert. Ich habe plötzlich kapiert, der lebt, dieser Jesus. Und das wollte ich dann nicht. Irgendwie, das war so ambivalent. Ich war hin und her gerissen. Aber ich dachte dann, wenn du in die Kaserne gehst, deine Kameraden denken, du bist religiös total durchgedreht und so, tue ich nicht. Und dann habe ich das 2 Jahre vor mir hingeschoben, diese Entscheidung. Ich habe immer gewusst, das fordert eine Entscheidung von mir. Und ich bin vielleicht noch 1-2 Mal auf diesen Hauskreis, bis ich dann am Sonntagmorgen 1989, den ersten Sonntag 89 in die Kirche bin, weil ich innerlich so unruhig war. Und ich dachte, vielleicht finde ich dort Frieden. Und auf meinem Weg nach Hause hat Gott mit mir gesprochen und sagte, du musst dich entscheiden, Heinz. Entweder du lebst mit mir oder ohne mich. Und dann bin ich nach Hause, bin ins Wohnzimmer und habe gesagt, Herr Jesus, wenn das wirklich stimmt, dass du lebst, ich habe dich nie gesehen, nie gerochen, dir nie die Hand gegeben. Aber wenn das stimmt, was die Leute von dir erzählen, und wenn das stimmt, was die Bibel über dich sagt, dann bist du der Herr des Universums, du bist der Schöpfer meines Lebens. Und dann bitte ich dich um Vergebung, dass ich ohne dich gelebt habe. Und ich bitte dich, dass du jetzt in mein Leben kommst und mein Herr bist. Und seit dieser Sekunde habe ich Hunger gehabt, die Bibel zu lesen. Seit dieser Sekunde weiß ich, dass Christus lebt. Und seit dieser Sekunde weiß ich ganz genau, ich habe den gefunden, der trägt, auch wenn alles zerbricht, in dieser Welt. Ich möchte jetzt nicht meine ganzen Stories erzählen, die ich alle erlebt habe, aber das kann ich sagen, ich habe den gefunden, von dem ich ganz genau weiß, der trägt und der hält. Und es ist nicht bloß so eine bloße, fiktive Gestalt irgendwie in den Gedanken seiner Jünger auferstanden, weil sie wollten, dass er aufersteht, sondern er ist Realität. Jesus Christus ist Realität und er ist der einzige, wahre, lebendige Gott. Und er ist die Liebe Gottes und er ist die Wahrheit Gottes. Er ist das Licht des Lebens, er ist das Brot des Lebens, er ist das Leben selbst und er ist die Wahrheit. Und schaut in diese Welt, gestern habe ich ein bisschen so in der Zeitung geblättert und da war so ein Astrologe, hat so ein bisschen so seine Ideen zum Besten gegeben, macht jede Menge Geld. In Deutschland gibt es, nur so nebenbei, gibt es mehr angemeldete Wahrsager, Astrologen, Hypnotiseure und so mehr und so an, als angemeldete, beruflich legitimierte Pastoren und Priester. Und dann macht mich doch fragend, also ist doch eine Suche in unserem Leben da, wisst ihr? Und die Leute laufen dahin zu Wunderheilern und zu Menschen, die ihnen Steine auflegen und die beten nicht zu Sternen, aber irgendwie beten sie doch Sterne an, weil sie sich erhoffen, aus dem Horoskop die Kraft des nächsten Tages zu ziehen. Und es ist nicht bloß der kleine Mann von nebenan, sondern es sind sogar Politiker in Deutschland. Weil der Mensch Kraft sucht. In unserer Schwäche, wir wissen, dass wir zerbrechlich sind. Gestern Abend haben wir den Vers gelesen in Psalm 103, dass der Mensch ist wie eine Blume, die auf dem Feld steht, die Sonne sticht auf diese Blume, der Wind bläst drüber und diese Blume ist nicht mehr da. Und jetzt wissen wir alle irgendwie, dass unser Leben vergänglich ist. Und manche unter uns spüren, dass es vergänglich ist, an ihrer Gebrechlichkeit am Körper. Und so ist der Mensch schwach, hilflos. Und so suchen wir alle irgendwie Stärke. Der eine sucht dann seine Stärken in der Droge. Das sehen wir alle, diese großen Pleiten im Sport. Man traut sich ja gar nicht mehr, Olympiade anzugucken, weil man nicht weiß, ob der Olympiasieger jetzt wirklich das mit seiner eigenen Kraft erreicht hat oder ob er gedopt war. Warum? Weil er diese Sucht nach Kraft hat. Er will das meistern, diesen Lauf des Lebens. Das ist sein Lauf des Lebens und den will er meistern. Und es wird so extrem betrieben, dass ein Mann wie der Kanadier Ben Johnson, den haben sie 2-mal erwischt, dass er gedopt war. Weil er seinen Lauf des Lebens meistern wollte. Er wollte sich profilieren in der Gesellschaft. Er wollte auch mal einmal im Leben wer sein. Und es führt dann dazu, bis zu der deutschen Triathletin, die den Ironman gewonnen hat. Einmal im Leben wollte sie den Ironman gewinnen. Und dann dachte sie mit 36 Jahren, jetzt greife ich doch einfach nochmal zu Dopingmitteln. Vielleicht haut das hin. Und es hat hingehauen, bis er erwischt wurde. Was für Pleite. Und ich glaube, wisst ihr, das liegt alles da dran, weil wir nicht zu unseren Schwächen stehen können. Das ist eine Gesellschaft, die presst uns das förmlich auf. Aber wisst ihr, jemand sagte mal, Die Umstände bestimmen nicht, wer du bist, sie offenbaren, wer du bist. Die Umstände bestimmen nicht, wer du bist, sie offenbaren, wer du bist. Die Umstände in unserem Leben, glaube ich, offenbaren, ob wir wirklich an Christus festhängen, ob unser Leben an ihm festhängt, oder ob wir nur so drüber geredet haben. Die Umstände, wenn es jetzt wirtschaftlich niedergeht in Deutschland, wenn der Arbeitsplatz geräumt ist. Die Umstände plötzlich, und ich fand es interessant, letzte Woche habe ich, am Sonntag, bevor wir hierher fuhren, habe ich noch eine alte Schwester besucht. Ich sage bewusst alte Schwester, sie liebt Jesus Christus über alles, ist 85 Jahre alt, hat einen Oberschenkelhalsbruch, ein Mann hat sie angefahren auf der Straße, Arm gebrochen, und sie ist im Krankenhaus. Und es war so schön, in das Krankenzimmer hereinzugehen und auf ihrem Schreibtisch oder auf ihren Nachtkästen die Bibel liegen zu sehen, und dann ist noch eine andere alte Frau in dem Zimmer drin, und auf ihrem Nachttischkästchen war auch die Bibel. Das war interessant. Und es zeigt mir, woher diese Leute ihre Kraft haben. Der Körper ist zerbrechlich. Ludwig Hofacker, ein ganz alter schwäbischer Pfarrer, hat nur 1,5 Jahre circa Zeit gehabt, um wirklich das Evangelium zu verkünden, weil er so schwer krank wurde dann und dann starb. Und er sagt immer, wenn du wissen willst, was das Leben wirklich ist und wie das Leben wirklich aussieht, besuch alte, kranke und sterbende Menschen. Nach außen hin sehen wir ja alle, gell, es sieht alles so gut aus. Und wir können uns für 3,50 Euro 10 Minuten Sonne am Tag leisten. Und dann sieht jeder toll aus. Und das ist vielleicht unsere Kraft, oder da meinen wir vielleicht, das lässt uns gut auftreten und es gibt uns ein bisschen Selbstbewusstsein. Aber ich habe festgestellt, bei den Besuchen eben, ich habe das mal gemacht, was der Ludwig Hofacker schrieb, und ich habe festgestellt, das ist eigentlich Kraft. Wenn nichts mehr da ist, sondern nur noch Jesus Christus selbst eigentlich, in einem zerbrechlichen Menschen. Und so ist unser Leben, wisst ihr. Menschen verschreiben sich ihren Aktien. Menschen verschreiben sich ihren goldenen Ring. In Nürnberg gibt es so einen Brunnen, da gibt es einen goldenen Ring in dem Brunnen. Und den kann man drehen. Und die Menschen versprechen sich, ich stand mal vor dem Brunnen und habe die Leute immer gefragt, warum drehen sie an den Ring? Und die Leute sagten, ja, wenn ich an den Ring drehe, hat mir jemand mal gesagt, das bringt Glück oder ich darf mir was wünschen. Auf das lassen sich alles Menschen ein. Um irgendwie ein bisschen Kraft im Leben zu haben, ein bisschen Zuversicht. Aber wisst ihr, die Bibel sagt eigentlich, wenn wir Anteil am Reich Gottes haben, und Anteil am Reich Gottes, beschrieb der Apostel Paulus mal mit den Worten, dass er sagte, dass wir alle Menschen Sünder sind. Alle von uns, wie wir da sind. Der Beste unter uns und der Schlechteste unter uns. Alle sind sie gleich vor Gott. Und in Jesus Christus, sagte er dann mal im Römerbrief, kann man das nachlesen, wird uns einfach allen Menschen das Leben dargereicht. Gott möchte uns beschenken, er will uns unsere Schuld vergeben, das heißt unsere Trennung von Gott. Dafür starb Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Sünde bedeutet Zielverfehlung, dass der Mensch sein Ziel verfehlt hat. Gott hat mit jedem von uns ein Ziel. Und wenn wir, und das Ziel Gottes, das steht später mal im Römerbrief, das steht, dass wir gleichgestaltet werden, beziehungsweise umgeformt in unseren Wesen, in das Bild seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Das ist Gottes Ziel. Also nicht umgestaltet in das Bild von irgendeinem großen Sportstar oder einem Popstar oder einem großen Prediger oder, sondern das Bild von Jesus Christus. In das Bild von demjenigen, von dem der Prophet Jesaja im Alten Testament berichtet, er war ohne Ansehen, ohne Gestalt. In das Bild von demjenigen, wo ein Theologe schrieb über diesen Film, die Passion Christi, schrieb ein katholischer Theologe aus Freiburg, wo viele andere gegen diesen Film waren. Und dieser Theologe beschrieb, es war auch ein Archäologe gleichzeitig, und er sagte, nicht mal dieser Film zeigt, was tatsächlich geschah am Kreuz von Golgatha. Der sagte nicht mal, dieser Film kann diese Grausamkeit widerspiegeln, was wirklich geschah mit dem Leib Jesu. Und Gott sagt, das ist mein Ziel mit deinem Leben, nicht, dass dein Leib so verunstaltet wird, sondern dass das Wesen meines Sohnes Jesus Christus durch dich scheint und Platz gewinnt in deinem Leben. Und deswegen habe ich Jesus gesandt, um dass Menschen, die an ihm festhalten, die im Glauben auf ihn vertrauen, an die Tat auf Golgatha und sagen, ich danke dir, dass du bezahlt hast mit deinem Blut für meine Zielverfehlung. Komm du in mein Leben, sei mein Herr. Und dass diese Menschen, gewirkt dann durch den Heiligen Geist, durch den Geist Gottes, der in das Leben eines solchen Menschen kommt, Kraft Gottes empfangen. Und wisst ihr, wie solche Menschen sind? Es sind wie diese Menschen oftmals, so bin auch ich, habe ich mal gelesen in einem Buch, da gab es einen reichen Mann in Kanada, der besaß eine Riesenfarm. Und der Mann, der hat keine Kinder gehabt, wurde älter und hat nur von seinen Ersparten gelebt. Und zum Schluss seines Lebens, so Mitte 70, er war sehr gebrechlich gewesen, war er fast arm, weil er alles ausgegeben hat. Und dann kam eine Ölfirma zu ihm und fragte, können wir nicht mal bei Ihnen mal so Probebohrungen durchführen auf Ihrem Gelände? Und der Mann sagt, hat sowieso nichts zu verlieren, macht's. Und die Firma hat Öl gefunden. Und der Mann war plötzlich was gewesen? Reich. Die Frage ist, hat der Autor gestellt, seit wann war der Mann reich? Der war schon immer reich. Der hat es bloß nicht gewusst. Versteht ihr? Der hat bloß nicht gewusst, was für Reichtümer da sind. Und so geht's Menschen oftmals, die mit Jesus leben. Wir wissen manchmal gar nicht, was wir für Reichtümer haben in Jesus. Was für einen Schatz, dass wir in Jesus haben, was für eine Kraft in unserem Leben wirkt, wenn Christus unser Herr ist. Dann wirkt die Kraft des Heiligen Geistes, dann wirkt die Kraft des Schöpfergottes in unserem Leben. Und Jesus sagt mal, im Matthäus Evangelium Kapitel 6, Vers 33 sagt er, gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, so wird euch alles gegeben, was ihr nötig habt. Ist interessant, er sagt, ich nehme euch eigentlich alle Sorgen ab im Leben, alle. Ist interessant. Ich nehme es auf mich und ich gebe euch die Kraft, euch durch diese Sorgen durchgehen zu lassen im Leben. Nur eine Sorge nehme ich euch nicht ab, die Sorge um Gottes Reich. Das heißt, die Sorge, dass ihr Gott die Nummer eins sein lasst in eurem Leben. Dass ihr den lebendigen Gott auf dem Thron eures Lebens sitzen lasst. Diese Sorge nehme ich euch nicht ab. Sondern das soll euch antreiben, wisst ihr, und es soll uns in diese Verse hineintreiben, die dann der Apostel Paulus mal sagt, freut euch. Und wieder sage ich, freut euch in Jesus Christus. Freut euch. Und jetzt können wir, manchmal finde ich es schade, wisst ihr, dass wir in Deutschland, wir haben so viele Christen und ich sagte es schon mal einen Abend, freut euch, oh ja, und freut euch nochmal. Und was ist das für eine Freude? Warum soll jemand zu Jesus kommen? Ja, weil man sich dann freut im Leben. Ich wüsste zwar nicht, wenn ich ehrlich bin, worüber ich mich freuen soll, aber die Bibel sagt, man soll sich freuen. Da gibt es auch so Prediger, die sagen das. So diese Freude, dass wir erlöst sind von unserer ewigen Verlorenheit. Ein Mensch ohne Jesus Christus ist auf ewig von Gott getrennt. Die Freude, dass Gott uns unsere Schuld vergeben hat. Wie das in dem Lied, sagte ich die Woche auch schon mal, Amazing Grace, so wunderbar rauskommt. Wunderbare Gnade Gottes, du hast mir die Schuld vergeben. So einen dreckigen Menschen wie mir, schreibt der Liederdichter. Und dieser Liederdichter, Sklaventreiber seines Zeichens gewesen, wurde durch die Beziehung zu Jesus Christus ein Mensch, der plötzlich für die Rechte des Sklaven eintrat. Total verändert, um 180 Grad im Leben. Plötzlich hat er die Sorge um Gottes Reich in seinem Herzen gehabt, wisst ihr, und hat es gemerkt, wie Gott ihn durchträgt. Wie Gott zu seinem Wort steht. Ich habe einen Freund, mit dem war ich auf der Bibelschule, der war in der Sowjetarmee gewesen. Musste seinen Militärdienst ableisten, 2 Jahre lang. Und er hat eine Bibel gehabt und hat die Bibel gelesen und seine Kameraden haben ihn erwischt, seine Vorgesetzten, und dann musste er sich nackig ausziehen, durch den Schlafsaal laufen und 80 Soldaten haben mit einem Lederkoppel auf ihn eingeschlagen. Und ich frage mich in meinem eigenen Leben, ob ich dann noch die Bibel gelesen hätte. Er hat es gemacht. Weil er sagt, Heinz, ich habe die Kraft Gottes erfahren in meinem Leben. Der war da, Jesus ist da. In der dunkelsten Stunde meines Lebens war er da gewesen. Und hat mir die Kraft gegeben, durchzuhalten. Und dass was Neues entsteht im Leben, wisst ihr? Sorg dich ums Reich Gottes. Und er sorgt sich um die Dinge, die dir wichtig, die wichtig sind für dein Leben. Gott weiß am besten, wenn es einen Gott gibt, sagte ich die Woche zu jemandem, wenn es einen Gott gibt und wenn das stimmt, dass er Himmel und Erde geschaffen hat, dann weiß er am besten, was perfekt ist für mein Leben. Er weiß, was passt. Er weiß, was mich durchträgt und er weiß, was ich benötige. Wisst ihr, das sage ich jetzt den Jungen unter uns, das sage ich mir und das sage ich den Älteren unter uns. Er weiß und viele Ältere sind hier, die können sagen, ja, das stimmt, das stimmt. Wenn ich aus meinem Leben heute Abend berichten könnte, dann würden wahrscheinlich viele von unseren Ohren glühen, wisst ihr? Wenn manche ältere Leute hier auf die Bühne kommen würden, die an Jesus festhalten und würden bezeugen, wie Jesus sie durch die tiefsten Tiefen ihres Lebens getragen hat. Und sie sagen können, ich freue mich im Herrn, alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch Leute, weil Jesus der einzige Grund ist, worüber es sich lohnt, wirklich Freude zu empfinden. Weil er die Liebe Gottes ist. Weil in Jesus Christus mir die Liebe und die Kraft Gottes und das Leben Gottes zuteil wird. Weil in Jesus Christus ich geadelt bin in den Augen Gottes. Das steht mal im letzten Buch der Bibel, da steht, er hat uns zu Königen gemacht. Zu einem Priestergeschlecht steht dort. Es ist interessant. Das sind alle Menschen, die zu Jesus gehören. Und da gibt's nicht besondere und weniger besondere, sondern vor Jesus, das sagt Jesus selber mal, sind alle gleich. Die Menschen, die zu Christus gehören. Aber wisst ihr, die Frage ist, ob wir diese Kraft Gottes wirken lassen in unserem Leben. Die Bibel sagt, denn die Hochmütigen werden niemals Gottes Barmherzigkeit erfahren. Seine Gnade gilt denen, die zum demütigen Gehorsam bereit sind. Deshalb beugt euch in Demut unter Gottes mächtige Hand. Gott wird euch aufrichten, wenn seine Zeit da ist. Gott wird euch aufrichten. Das heißt, Demut bedeutet, den Mut zu haben, Gott in unserem Leben wirken zu lassen. Nicht selbstständig, immer wieder und immer wieder und immer wieder, sondern Gott handeln zu lassen. Und Gott zeigt dir dann den richtigen Zeitpunkt, er legt dir es aufs Herz und lässt dich einfach vorwärts gehen im Leben. Das ist interessant. In dem Psalmen im Alten Testament steht mal, habe deine Lust am Herrn. Setz den Herrn im Mittelpunkt deines Lebens. Lass ihn Mittelpunkt deines Lebens sein. Lass ihn Mittelpunkt deiner Lust sein. Nicht all die anderen Dinge im Leben. Die sind auch schön und sind nett. Manche davon sind sogar gut. Aber nicht alle. Sondern lass Gott deine Lust sein, dein Mittelpunkt im Leben. Und wenn das geschieht, sagt die Bibel, dann wird er dir geben, wonach dein Herz sich sehnt. Wisst ihr warum? Weil wenn Gott im Mittelpunkt unseres Lebens ist, dann ist es wie in einer ganz, ganz tiefen, engen Beziehung. Plötzlich sagt man ja manchmal, gell, wenn man jemanden liebt, ich kann dir deine Wünsche schon von den Augen ablesen. Das habe ich schon im Herzen. Ich weiß, was dir gefällt. Und es geschieht dann plötzlich, sind die guten Wünsche Gottes in unserem Herzen, wisst ihr? Und wir können ganz frei in diese Welt gehen und können Dinge tun und können uns an diesem Leben freuen, müssen nicht verkrampft rumlaufen, sondern plötzlich sind wir frei im Herzen. Wir sind keine Sklaven von irgendwem, sondern wir gehören zum lebendigen Gott. Und da hat sich schon der Apostel Paulus auch als Sklave bezeichnet von Gott. Er sagt, als jemand, der keine Rechte hat vor Gott. Weil ich habe einen guten Meister und ich muss nicht ständig meine Rechte einfordern vor dir, sondern du gibst mir, weil du der gute Hirte bist, gibst du mir, was ich benötige. Du weißt ja, was gut ist für mein Leben. Und dann steht da, wenn seine Zeit da ist. Es ist interessant, warten ist schwer in unserer Zeit. Ne? Die Fast-Food-Restaurants, die sprießen aus dem Boden. Es muss alles schnell gehen. Schnell. Ich brauche eine Antwort und jetzt. Lieber Gott, schenkt mir Geduld, aber sofort. Das wünscht ich mir. Aber lass da keine Zeit. Wisst ihr, das dauert manchmal Zeit, bis Gott wirkt.
dauert Zeit, ihn auch kennenzulernen. Es dauert Zeit, wie eine Beziehung aufzubauen, versteht ihr? Und viele Beziehungen gehen kaputt in unserer Gesellschaft, weil sie schnell aufgebaut wurden. Wir haben die Menschen gar nicht kennengelernt. Und nur so nebenbei, Sex ist nicht gleich kennenlernen. Auch wenn es uns so verklickert wird, da gehört mehr dazu. Und das ist auch in der Beziehung mit Gott, wisst ihr, dieses Kennenlernen, das dauert Zeit. Und es heißt, mein alter Pfarrer sagte mir, Heinz, was das bedeutet, Ehrfurcht zu haben vor Gott. Ich habe nochmal gefragt, sagte ganz einfach, lass Gott Gott sein in deinem Leben. Lass ihn einfach diesen Platz einnehmen, der ihm gebührt. Wenn Gott Gott ist, dann gebührt ihm alle Ehre, alle Anbetung, dann gebührt ihm deine Zielrichtungen und deinen Gebeten, dann gebührt ihm alle Anerkennung. Lass Gott Gott sein. Das nächste ist, lass das höchste Gebot wirken in deinem Leben. Wie gesagt, gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz. In eurem Leben, so wird euch alles gegeben, was ihr nötig habt. Nicht, was ihr alles wollt, sondern was ihr haben sollt. Aus dem Herzen Gottes. Nicht, was ihr alles haben wollt, sondern was ihr haben sollt. Wie viel, schaut mal, weltweit ist es tatsächlich so, ich komme ein bisschen herum, nicht in der ganzen Welt, aber ein bisschen, es ist interessant, was manche Menschen über Deutsche denken. Die sagen, die Deutschen sind uns so unzufrieden. Fahren schnelle Autos, werden jeden Tag satt, können sich alle Markenklamotten leisten, die man haben will, sitzen in warmen Häusern, haben alle Sozialleistungen jetzt nicht mehr so stark. Aber auch vorher schon, wisst ihr, waren die Deutschen eigentlich ein bisschen bekannt, so als ein undankbares Volk. Und ich frage mich, warum? Ich glaube, weil wir es verlernt haben, in den letzten 40, 50 Jahren Gott an erster Stelle zu haben in unserem Leben. Und das haben die Christen verlernt. Der alte Bodelschwing, der sagte mal, nicht die Welt um die Christen herum ist das Gefährliche, sondern die Welt in den Herzen der Christen, die uns immer wieder dazu bringt, auch ständig irgendwas anders zu suchen im Leben, unsere Freuden irgendwo anders zu suchen als bei Jesus. Und Jesus sagt, lass das höchste Gebot wirken. Wenn du Vergebung empfangen hast durch den lebendigen Gott, liebe Gott den Herrn von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist eine Ausdauer, ist es auch. Es hat was zu tun wirklich mit Ausdauer und was mit Pflege, eine Beziehung auch zu pflegen mit dem lebendigen Gott. Zeit zu nehmen am Tag und zu sagen, rede Gott, ich will hören, was hast du mir zu sagen? Ich schlage dein Buch heute mal auf, nicht die Bildzeitung. Ich schlage mal dein Buch auf, ich lese mal jetzt mal nicht nach, was der Michael Schumacher Gutes zu tun hat, sondern ich lese mal nach, was du Gutes zu tun hast für mich und durch mich anderen Menschen. Das lese ich mal nach. All die anderen Sachen, wie gesagt, die haben alle ihren Platz in unserem Leben, aber dieses Buch sollte den allerersten Platz in unserem Leben haben und der Autor dieses Buches war vorne dran, der lebendige Gott, der in Jesus Christus Mensch wurde. Und wenn wir ihn wirken lassen, dann wirkt die Kraft Gottes in unserem Leben. Und dann ist eigentlich die Herausforderung in unserem Leben, lass dich beschenken. Und es fällt ja auch oft so schwer, gell? Wenn uns jemand was schenkt, kennen wir alle, gell? Die Lina Müller hat einen Blumenstrauß mitgebracht und, oh, der hat bestimmt 10 Euro gekostet. Um der Lina Müller, wenn wir die jetzt besuchen, müssen wir ihr mindestens einen Blumenstrauß für 10,50 Euro geben. Haben sie geschlagen. Ja, wir sollen vorbeikommen, oh ja, was nehmen wir alles mit? Nee, ihr braucht nichts mitnehmen. Doch, wir müssen was mitnehmen. Warum wollt ihr was mitnehmen? Ja, man muss doch irgendwas mitnehmen. Warum muss man was mitnehmen? Weil man doch sich nicht schenken lässt. Das ist oft ein Problem, wisst ihr, wir lassen uns manchmal nicht schenken. Wir sind nicht bereit, uns beschenken lassen von Gott. Wir wollen arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das muss ich mir verdienen, dass Gott mich beschenkt. Nein, das ist Gnade bedeutet es. Leben aus Gott bedeutet Gnade. Und Gnade bedeutet ein unverdientes Geschenk. Dass Gott uns einfach schenkt. Er sagt, ich will dich beschenken, ich will dich reich beschenken. Mit meiner Gegenwart. deine Schuld vergeben, mich mit meiner Kraft ausfüllen dein Leben und dich vorwärts senden im Leben. Und da steht, wisst ihr, im Petrusbrief, überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt für euch. Und es kommt nach dem Versen im Petrusbrief, wo steht, demütigt euch unter die Hand Gottes. Er wird es zu seiner Zeit ausrichten in eurem Leben. Dass dieses Denken, sorgt euch um das Reich Gottes. Und er sorgt für euch. Er trägt eure Sorgen. Und der Petrusbrief beschreibt es nochmal, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Gott hat uns alles geschenkt in Jesus Christus, was wir zum Leben und zum gottgefälligen Wandel benötigen. Wir müssen es nur wirken lassen, seine Kraft. Ich mag eigentlich diese Vergleiche immer nicht so, gell? Diese Powerflasche, wo das drin ist. Und es reicht nicht, wisst ihr, wenn wir da alle Bescheid wissen drüber und sagen, ja, genau, ja, das hört sich ja gut an, gell? Meine einzelnen Ideen müssen weniger werden und Jesus Christus muss mehr werden in meinem Leben. Er muss den ersten Platz einnehmen. Das ist das Ziel Gottes. Und so erfahren wir die Kraft Gottes, weil er wirkt dann in seiner Kraft. Die Kraft, die den Tod überwindet. Jesus Christus hat den Tod überwunden. Er ist von den Toten auferstanden und er regiert. Und diese Kraft ist gegenwärtig in dem Leben von einem Menschen, der Jesus Christus gehört. Die Kraft, die uns lebendige Hoffnung gibt, steht im Kolosserbrief mal. Jesus Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit. In Saloniki wurden zwei Urnen gefunden. Auf einer Urne stand, haben Archäologen herausgefunden, keine Hoffnung stand auf einer Urne und auf der anderen Urne stand, Jesus Christus, meine Hoffnung. Wie viele Menschen sind jetzt gestorben bei dem großen Unglück? Die haben keine Hoffnung. Das steht plötzlich und unerwartet. Über eine Todesanzeige von Christen müsste eigentlich stehen, plötzlich, aber erwartet. Weil das ist das, was der lebendige Gott uns sagt. Dieses Leben hier wird nicht ewig gehen. Plötzlich, aber erwartet. Und ich habe Hoffnung in meinem Leben, weil Christus gegenwärtig ist, der den Tod überwunden hat. Sartre, großer Philosoph, sagte mal, ich habe den Heiligen Geist im Keller getroffen und habe ihn ausgetrieben. Und jetzt gleiche ich einem Menschen, der keine Hoffnung mehr hat. So sieht es aus im Leben von Menschen, die Jesus nicht gehören. Sie haben letztendlich, wisst ihr, keine Hoffnung. Keine Hoffnung. Keine Hoffnung in diese Gesellschaft. Ich muss mir das alles harder arbeiten, ich muss dranbleiben, ich muss schauen, dass es hinhaut, ich muss mich doben, ich muss schauen, dass meine Aktien passen, ich muss. Und keine Hoffnung beim letzten Schritt, den ich tun muss im Leben, nämlich den Tod. Keine Hoffnung. Deswegen gibt es so viele Religionen, die werden blühen bei uns jetzt richtig auf in der westlichen Welt, schade. Wo die Reinkarnation, du kommst wieder zur Welt, wieder zur Welt, wieder zur Welt. Die Bibel sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach kommt das Gericht. Aber Jesus Christus, wenn er in unserem Leben Herr ist, dann hat er auch dieses Gericht, führt uns auch durch dieses Gericht durch, weil er hat das Gericht auf sich genommen am Kreuz von Golgatha. Und es ist Kraft, wisst ihr, die soll uns vorwärts treiben. Christen sind freie Menschen, frei durch den Geist Gottes und sind doch jederzeit, jeder Mann eigentlich irgendwie ein Sklave, weil gewirkt durch die Liebe Gottes, die in uns wirkt, sollen wir anderen Menschen um uns herum nicht wegstoßen, sondern Gutes tun. Wir sollen Gutes wirken in dieser Gesellschaft. Und diese Botschaft, wisst ihr, die soll uns vorwärts treiben. Kraft, die uns diese Welt mit ihren Unwägbarkeiten überwinden lässt. Im Philipperbrief steht nochmal, Kapitel 4, steht Jesus Christus, der mich kräftigt. In dem Psalmen steht, der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Er ist nicht bloß meine Kraft, sondern er ist auch der mich bewahrt. Und Apostel Paulus sagte, Leute, in Christus weiß ich ganz genau, es gibt keine Kräfte, keine Mächte im Himmel und hier auf Erde, die mich aus der Hand Gottes reißen können. Nichts. Und er sagt, wir werden geachtet wie Schlachtschafe. Und die Christen der ersten Kirche wurden so geachtet, wie Schlachtschafe. Der Kaiser Nero hat Christen aufhäufen lassen in seinen Garten, hat sie an Pfähle festgebunden und hat sie verbrennen lassen. Als lebendige Fackeln. Die Christen wurden zerrissen im Amphitheater, in Tierhäute eingenäht und dann in die wilde Arena geschickt. Die haben Menschen nichts Schlechtes gemacht. Die haben nicht gegen den Staat gearbeitet, haben nur Gutes getan, die Liebe Gottes wirken lassen. Aber der Apostel Paulus sagt, Leute, und auch wenn es so ist in unserem Leben, nichts wird uns aus der Hand Gottes reißen. Weil die Kraft Gottes stärker ist, die in uns wirkt, als das, was in dieser Welt augenscheinlich ist. Paulus sagte, ich lebe zwar gern, aber sterben ist mein Gewinn. Dann bin ich mit Christus, dann bin ich in seiner Herrlichkeit, aber ich will gern noch hier sein und ich will anderen Menschen diese Freude Jesu weitergeben. Die wirkt durch die Kraft Gottes, diese Auferstehungskraft. Kraft, die mich positiv denken lässt, ohne dass ich Bücher über Bücher lese, über positives Denken. Oder Kurse besuche, Yoga-Kurse, diesen Kurs. Und mir Fläschchen aufs Nachttränkchen stellen und hoffe, dass da positive Energie herauskommt, die mich morgen lächeln lässt. Sondern die Bibel sagt, preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig, so sollen sagen die Erlösten des Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres, vergiss nicht all seine Wohltaten, der dir vergibt alle deine Sünde und heilt deine Krankheit. Das ist der lebendige Gott. Wisst ihr, und das wird uns verheißen in Jesus Christus. Und zum Schluss, dieses Leben macht sich breit, wenn Jesus wirkt. Jesus sagt, ich gebe euch Leben, die Fülle. Das bedeutet, das ist wie eine Quelle, die nie versiegt. Dieses Leben, das ich euch gebe, Leute, seinen Schafen, seinen Kindern, seinen Jüngern, dieses Leben versiegt nie. Das kann niemand auslöschen. Da kann man keinen Staudamm bauen, um das aufzuhalten. Fließt einfach, weil Gott sich nicht aufhalten lässt. Er wird in deinem Leben und in meinem Leben. Es braucht Zeit manchmal. Wir müssen ihn die Nummer eins sein lassen in unserem Leben. Wir müssen uns beschenken lassen von Jesus Christus. Und der Bonhoeffer sagte mal, dieser Christus wird nicht im speziellen religiösen Akt erfahren. Nicht wir beziehen Jesus in unser Leben ein, sondern er bezieht unser Leben in sein Leben ein. Er bezieht unser Leben, er lädt uns ein, in sein Leben einzubeziehen, wisst ihr? Und der Apostel Paulus, der setzt der ganzen Sache einen Punkt auf und sagt, unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. In mir ist der lebendige Gott da. Und an uns liegt, wisst ihr, A, ob wir ihn wirklich in unser Leben einladen und sagen, wirke mit deiner Kraft. Und für die anderen, dass wir uns von seiner Kraft, für die Menschen, die Jesus schon gehören, wisst ihr, von seiner Kraft wirklich antreiben lassen in diese Welt. Das Leben Gottes einfach leben lassen und Gott Gott sein lassen in unserem Leben. Sorge tragen nach Gottes Reich und er sorgt sich um all das andere und es tut er. Und die Kirchengeschichte ist voller lebendige Zeugnisse von Menschen, die das erleben. Und dieser Raum heute Abend ist voller Menschen, die jetzt nach vorne gehen könnten und ein Zeugnis davon geben können, davon, dass das stimmt. Das stimmt. Das kann man nicht wissenschaftlich beweisen, aber sie haben es an ihrem eigenen Leben verspürt und erleben es immer noch. Ich möchte noch gerne beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich. Du bist der Schöpfer des Himmels und der Erden und du bist in Jesus Christus Mensch geworden. Du hast dich unserer größten Not angenommen, unsere Trennung von dir. Wir wollen dir die Ehre geben, Herr, heute Abend. Wir wollen dich anerkennen als den lebendigen Herrscher, als den König aller Könige, Herr aller Herren, dem Einzigen, dem wirklich Anbetung gebührt. Wir wollen dich preisen als den, der einen Tod überwunden hat. Wir wollen dich preisen als den, der uns sein Leben anbietet durch den Heiligen Geist, indem wir das Opfer von Jesus Christus im Glauben und Vertrauen in unserem Leben annehmen. Und wir wollen dich preisen, Vater, weil du deine Versprechungen hältst. Und ich möchte dich loben, weil es deine Sehnsucht ist heute Abend, dass wir Menschen werden, die nach Hause gehen und merken, wie reich wir beschenkt sind durch die Gegenwart Gottes, indem dein Sohn Jesus Christus auf dem Thron unseres Lebens sitzt und wirkt durch deinen Heiligen Geist, unser Leben vorwärts treibt. Und ich preise dich, Herr, weil du der bist, der uns auch durch die tiefsten Tiefen in unserem Leben trägt und uns gibt, was wir wirklich nötig haben. Amen. Wir möchten jetzt noch ein Lied miteinander singen und dazu bitte ich wieder alle einfach mal aufzustehen, diejenigen, die aufstehen können. Und das Lied heißt, du bist meine Zuflucht und Stärke.